Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo miteinander, herzlich willkommen am Stammtisch. Bei mir ist heute Diana Hosmann, meine RefLab-Kollegin, und als Gast Sabrina Müller. Hoi Sabrina, schön bist du da.
Ja, hallo miteinander und danke vielmals für die Einladung.
Gerne. Sabrina, du bist praktische Theologin an der Uni Zürich, im Moment schwerpunktmässig in der Geschäftsleitung vom Forschungsschwerpunkt Digital Religions. Wir reden heute aber über ein Buch von dir in einem anderen Zusammenhang, und zwar geht es um Suizid und um Trauer nach einem Suizid. Und da auch gerade der Hinweis, wenn du jetzt den Podcast hörst und das ist ein Thema, das dich gerade betrifft oder wo schwer ist für dich, dann lass doch den Podcast nicht allein, sondern mit jemandem zusammen, der für dich da ist und wo du auch kannst darüber reden, über das, was wir da diskutieren. Sabrina, dein Buch heisst «Tatsächlich trauern und begleiten nach einem Suizid». Und du beschreibst dort innen deine eigenen Erfahrungen mit einem Suizid von einer nahen Person. Und über das reden wir heute, darüber, was Betroffenen hilft, wie man mit dieser Trauer umgehen kann, wie man als Freundin oder Kollegin für jemanden da sein kann. Und wir reden aber auch darüber, was da in die Aufgabe und die Chancen der Kirche sind.
Sabrina, du sprichst darüber in deinem Buch am Anfang, dass es nach wie vor ein Tabuthema ist oder dass es in der Gesellschaft sehr schwierig ist, offen über das Thema Suizid zu sprechen. Hast du das Gefühl, dass es nach wie vor der Fall ist oder hat sich da mittlerweile schon etwas verändert in deiner Wahrnehmung?
Ich glaube, es ist immer noch schwierig, über Suizid zu reden. Es wird mehr thematisiert, aber wir haben eben eigentlich ein Paradox, dass es kein Tabuthema ist, sobald es um Film geht, oder? Der Held oder die Heldin nimmt sich irgendwie das Leben und rettet damit die Welt und weiss nicht was. Und häufig, wenn man die Logik anschaut, haben wir eigentlich eine suizidale Logik dahinter. Und da fähnen wir und da ist ein Film und das ist völlig normal. Aber sobald ein Suizid im nahen Umfeld ist oder von einem Familienmitglied oder besten Freundin oder weiss nicht was und man ganz tief von dieser Trauer betroffen ist, ist es einfach immer noch ein Tabuthema. Und ich habe immer noch regelmäßig Gespräche mit Menschen, ich rede auch darüber oder gebe Weiterbildungen. Und dort erzählen mir die Leute auch jetzt noch, wie sie erleben, dass zum Beispiel andere Leute die Strassenseite wechseln, gerade in einem Dorf, wo man sich mehr kennt, oder? Damit man nicht muss mit ihnen reden muss. Und dann merkst du, es ist immer noch ein Tabuthema.
Was meinst du, dass es ist, dass diese dass diesen Mangel an Sprachfähigkeit ausmacht in Bezug auf das Thema?
Ich glaube, es ist komplex. Aber was sicher damit zusammenhängt, ist das Ohnmachtsgefühl. Oder? Mhm. Wenn sich jemand mit 26 entscheidet, aus dem Leben zu gehen und niemand kann etwas machen und man sieht doch noch, was da hätte sein können. Also man ist als hinterbliebene Person ohnmächtig. Und was ich auch merke, ist, dass auch im Freundeskreis, im weiteren Familienkreis, sind die Leute ohnmächtig. Die wissen nicht, wie kann ich über das reden. Die haben Angst, das anzusprechen. Die haben Angst, ich mache etwas falsch oder ich sage etwas falsch. Und ja, man kann ja auch Sachen falsch machen.
Zum Beispiel?
Ja, es gibt manchmal wirklich so nicht hilfreiche Kommentare, wie, ja, sie hat es jetzt schön, sie ist jetzt bei Gott.
Ui.
Und ich meine, wenn du da bist und so etwas hörst, das ist einfach wirklich so ein Schlag ins Gesicht. Aber ich glaube, grösser als das oder verletzender als das ist wirklich, dass die Leute einem können aus dem Weg gehen oder es nicht ansprechen. Und das ist wirklich die Kombination von Hilflosigkeit, Ohnmacht, auch Angst vor dem Thema.
Du bist selber Hinterbliebene. Wie hast du deine Sprache wiedergefunden?
Oh, ich beschreibe ja im Buch eigentlich einen Trauerprozess von 10 Jahren. Und das ist wirklich wichtig. Ich hatte die ersten Jahre fast keine Sprache gehabt. Ich hatte mega Mühe gehabt, über den Suizid von meiner besten Freundin zu reden. Und eigentlich ist es gewesen, ich konnte selber nicht darüber reden und bin Pfarrerin im Pfarramt und habe aber gemerkt, wenn ich es anspreche, fangen plötzlich die Leute an zu erzählen und dann habe ich plötzlich gemeint, ui, die Freundin hat den Bruder verloren, der Kollege hat den Kollegen verloren, in meiner Kirchengemeinde hat die Person irgendwie die Schwester verloren, die Person das Kind. Also ich habe gemerkt, oh, wenn ich anfange, das das Tabu brechen oder über das Thema reden, merke ich plötzlich, wie viele Leute betroffen sind. Und das hat mich dann eigentlich auch veranlasst, mit dem Blog, einen Blog zu schreiben und dann später ein Buch. Bin ich wie gemerkt, okay, Schweigen macht es schwerer und macht einsamer, als das anfangen zu thematisieren.
Vielleicht für die, die dein Buch nicht kennen, wir hätten das im Einstieg schon können sagen, in tatsächlich geht es um den Suizid von deiner besten Freundin, wo 2006 ist das, glaube ich, zehn Jahre später hast du eben das angefangen aufschreiben und auch in Blogbeiträgen und in einem Buch verarbeiten. Im Buch, ich finde das sehr schön, du tust sehr viel Persönliches wiedergeben. Man liest teilweise Tagebuchauszüge von dir aus dieser Trauerzeit und du tust aber das auch theologisch reflektieren. Also das heisst, du gehst dort recht fest auch ins Detail, was sind die Aufgaben oder was hat dir geholfen, was empfiehlst du Leuten, die mit Suizid Hinterbliebenen zu tun haben? Es gibt wie so die zwei Teile dort drin.
Mhm. Das war auch ein grosses Anliegen gewesen, oder? Im Blog habe ich mehr einfach beschrieben, was hat es mit mir gemacht, wie hat es mich betroffen. Das ist wie die erste Form von Sprachfindung oder breiterer Sprachfindung gewesen. Und im Buch ist dann wirklich auch die Idee gewesen, und zwar mit dem TVZ zusammen, dem Verlag zusammen, wie können wir aus dem ein Buch machen, das auch eine handreiche war für Menschen, die Trauernde begleiten, für Hinterbliebene, für Pfarrpersonen, Diakoninnen und so weiter.
Du sprichst in deinem Buch auch von den Menschen, die dich begleitet haben in deinem Trauerprozess und dass du zum Beispiel einen Mentor hattest, der mit dir gut in Kontakt war und mit dir an bestimmte Orte gegangen sind, die besetzt waren, wo du einfach sehr stark in der Erinnerung an deine beste Freundin warst. Vielleicht magst du ein bisschen kurz erzählen, wie für dich diese Alltagsbewältigung wieder funktioniert hat und was kleine Hilfestellungen vielleicht auch sein können für Menschen, die betroffen sind.
Ja, also ich beschreibe auch im Buch, wie mein Alltag eben zuerst nicht mehr funktioniert hat. Und das ist auch mega wichtig. Ich habe damals Theologie studiert und meine Freundin auch. Und ich habe das Theologiestudium an den Nagel gehängt. Ich konnte nicht mehr in die Fakultät, ich konnte das nicht mehr aufnehmen. Das ist mir noch mega wichtig, oder? Auch zum Sagen, manchmal geht der Alltag einfach nicht mehr. Und ich habe noch als Lehrerin geschafft, das habe ich dann weitergemacht. Und ich habe mich aber, also quasi, wenn man Theologie studiert und damals die kirchliche Ausbildung noch macht, hat man automatisch einen kirchlichen Mentor. Und ich habe dann ein Treffen mit dem gehabt, das nicht abgesagt, und bin dann mit dem ins Gespräch. Und der hat dann wie begriffen, oh, die geht ja gar nicht mehr auf Zürich, die studiert gar nicht mehr. Und er so, ja, was ist das Problem und so. Und mein Glück dort war, der kirchliche Mentor, den ich hatte, war einer der ersten in der Notfallseelsorge und hat sich sehr, sehr gut ausgekannt mit Suizid. Und wir sind dann wirklich im Gespräch darauf gekommen, ich schaffe es nicht einmal mehr auf Zürich an den Stadelhof gehen, ich schaffe es nicht mehr an die Fakultät. Das sind für mich so Ort gewesen, so fest mit ihr verbunden und mit Erinnerungen, dass ich das wie einfach nicht mehr geschafft habe. Und dort hat er mir dann vorgeschlagen, lass uns zusammen gehen und lass uns zusammen. Ich meine, wir sind zuerst gegangen und sind, glaube ich, eine Stunde am Stadelhof gehockt. Und dann einfach, was sind Erinnerungen? Was ist das Problem? Was geht in mir vor? Oder? Und dann uns an die Fakultät angenähert und an die verschiedenen Räume. Und die Theologische Fakultät hat oben so einen Gemeinschaftsraum von den Studierenden mit einem Jöckeli-Kast. Und das war für mich der schlimmste Raum gewesen, oder? Den haben wir am Schluss gemacht. Aber einfach zum sagen, das ist für mich sehr spezifisch gewesen, mit dem Ort verbunden. Aber einfach auch, weil es so ein Trauerprozess kann Barrieren aufbauen, die ganz alltägliche Sachen einfach nicht mehr gehen, wie mein Studium. Und ich meine, ich habe leidenschaftlich gerne Theologie gemacht. Und ich bin ja jetzt Theologin, also ich habe ihn auch fertig gemacht. Aber es hat wirklich einiges gebraucht.
Das zeigt ja auch, dass so ein bisschen die sozialen Kontakte oder der Kontakt zu Menschen, zu Begleitenden, sehr speziell sein kann und unterschiedlich gut funktionieren kann. Was sind da deine Erfahrungen? Was hast du als angenehm empfunden in diesem Trauerprozess? Welche Gesellschaft vielleicht auch hat dir gut getan?
Also am Anfang möglichst kein Mensch, aber das bin dann ich. Ich habe meinen Partner noch ausgehalten und meine Mitbewohnerin in der WG, weil wir halt zusammen gewohnt haben. Ja, mein Coach noch, Und sonst war es für mich aber wirklich schwierig, wie das Normale. Wir sitzen zusammen und trinken einen Kaffee oder weiss ich was. Es ist für mich wie so einfach das Normale und Lachen und über das Leben reden. Es war für mich so komisch und banal gewesen. Es hat so nicht mehr gepasst. Also das, es war wirklich am Anfang schwierig gewesen. Viele Menschen sind nicht mehr gegangen. Die Natur ist immer gegangen. Und dann meine Hunde. Und das war auch für mich ganz etwas Wichtiges dann gewesen. Aber was ich gemerkt habe, zum Beispiel der kirchliche Mentor ist wirklich gut gewesen, weil der hat sich gut auskennt. Und der hat mir nicht irgendwelche weisen Ratschläge gegeben, sondern der hat mir wirklich praktisch geholfen. Jetzt gehen wir zusammen an den Stadlerhof. Der hat wie realisiert, das ist nicht im Sinne von du nicht so blöd, sondern da ist so ein Hindernis von du, da müssen wir jetzt zusammen hin.
Er hat dir deine Trauer quasi verstehen geholfen.
Ja, und er hat auch die Schritte, manchmal gehen die Schritte nicht allein, oder? Er ist die Schritte mit mir gegangen. Oder ich bin wenig am Grab gewesen, aber ich hätte auch nicht einfach allein können an das Grab gehen. Das ist mein Partner mitgekommen. Und Menschen, die, vielleicht ist gewisse Sache ist ja nicht rational erklärbar, aber sagen, okay, aber das braucht es jetzt für diese Person. Das ist irgendwie die Traueraufgabe.
Ist das etwas, wo er einfach hätte können, weil er, du hast gesagt, er war Notfallseelsorger, er hatte die Ausbildung gehabt, er hat das Gefühl, das können aber auch einfach Freundinnen leisten mit einer gewissen Sensibilität und wenn sie sich informieren, du hast gesagt, er hat sich auskennt.
Ja, ich finde schon. Also eben, ich habe dort bei ihm einfach das Glück gehabt, aber ich finde und ich sehe es auch, dass das auch Freundinnen können machen, Kollegen und so weiter. Es geht eigentlich darum, wie können wir Menschen auch zurück ins Leben helfen? Wie ein Suizid, wie häufig einfach so der Faden zum eigenen Leben kann abschneiden. Aus Schock, aus Ohnmacht, aus Trauer. Und das können kleine Sachen sein. Es muss, also, manchmal geht es auch darum, einfach auszuhalten, dass jemand fast nicht auszuhalten ist. Hm. Es kann aber auch sein, lass uns etwas Normales machen. Lass uns doch spazieren gehen, oder lass uns wandern gehen, oder was es dann ist. Also, gleich, wie können wir dich zurück ins Leben nehmen und dort auch ein Nein akzeptieren? Und was vielleicht auch noch ist, oder? Es ist auch häufig eine Form von wirklich komplexer Trauer, wo jemand fast in dem versinkt. Und das auch ansprechen oder auch immer wieder sagen, können wir eben rausgehen. Darum nehme ich so das Rausgehen. Es hat ja auch etwas aus dem Strudel rausgehen. Viele so kleine Sachen. Und was ich merke, was häufig passiert, ist eben, dass man vor dieser Person Angst hat und dann den Kontakt vermeidet. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, weil dann ist jemand noch einsamer in seiner Trauer.
Die Fragen, die sich Hinterbliebene vielleicht auch stellen, im Trauerprozess, das verstehen wollen oder auch, weshalb ist das passiert. Du hast da viel den Umgang damit in deinem Blog gefunden, im Schreiben vermutlich auch. Hast du Kontakt zu anderen Hinterbliebenen vielleicht auch im Laufe der Zeit gehabt und andere Formen des Umgangs mit diesen Fragen auch kennengelernt?
Mhm. Also damals ist es halt so gewesen, irgendwie, ich habe überhaupt keine Selbsthilfegruppe oder so gekannt, hat es auch noch nicht wirklich gegeben. Und als ich natürlich anfange an den Blog schreiben und dann auch das Buch, haben sich auch viele Leute an mich gewendet. Und ich empfehle häufig wirklich Selbsthilfegruppen finde ich mega gut, weil dort muss man sich auch nicht immer so erklären, sondern die Leute verstehen irgendwie auch die Trauer. Es gibt auch Facebook-Gruppen für den Austausch. Und was mir wirklich geholfen hat, ist mit Hinterbliebenen reden. Also, und das ist, bevor ich angefangen habe zu schreiben, oder? Als ich gesagt habe, ich als Pfarrerin, wenn ich angefangen habe, darüber zu reden oder mit Freundinnen, und plötzlich eben gemerkt, oh, die hat ja auch jemanden verloren, die auch, und in diesem Gespräch. Und plötzlich, wenn wir darüber geredet haben, hat es auch eine Ebene von Verständnis gegeben. Und da bin ich auch nicht mehr so allein gewesen mit dem. Und dort auch der Mut, zum darüber zu reden, weil ich bin immer wieder überrascht gewesen, wie viele eben betroffen sind.
Du hast nachher, du hast gesagt, du hast dein Theologiestudium abgeschlossen und noch als Pfarrerin gearbeitet. Hat dir deine eigene Erfahrung nachher geholfen im Umgang mit dem Thema, wo du sicher auch konfrontiert gewesen bist? Oder wie war das nachher für dich im Pfarramt?
Es hat beides gemacht. Also, es hilft mir bis jetzt natürlich, um die Traueraufgaben zu verstehen nach einem Suizid, um die Ohnmacht auch verstehen, eben das Verständnis, das ich davor schon geredet habe, wenn mit Menschen darüber reden. Und ich glaube, das hat mich auch als Pfarrerin damals sensibel gemacht für so Themen. Was mich aber auch gehindert hat, ist, ich bin ins Vikariat gekommen und ins Pfarramt und ich habe gemerkt, ich kann keine Suizidbeerdigungen machen. Mhm. Also ich bin nach 2 Jahren dann ins Vikariat, ja, nicht einmal 2 Jahre ins Vikariat gekommen, nach 3 Jahren dann ins Pfarramt. Ich war relativ jung im Pfarramt und habe wirklich gemerkt, das geht mir so nahe, ich kann das nicht. Und dort hat es mich auch gehindert oder ich kann einfach auch ehrlich mit mir sein und sagen, da habe ich jetzt eine Grenze erreicht. Das ist heute nicht mehr so. Aber es sind jetzt auch 16 Jahre her, oder? Und das hat mich lange, hätte ich es nicht machen können.
Jetzt stelle ich mir vor, wenn man ins Pfarramt kommt, dann gehört halt das zu den Aufgaben, oder? Die Beerdigungen. Wie hast du das gemacht? Ist das ein Fall gewesen, wo du damit konfrontiert gewesen bist und du hast nachher gesagt, einem Kollegen, einer Kollegin, könntest du das machen? Oder wie kann man das als Pfarrperson professionell sein und trotzdem merken, das ist jetzt meine Grenze?
Mhm. Kommt natürlich darauf an, was für ein Pfarramt ich bin, oder? Auch wenn man in einem Teampfarramt ist, was ja sehr häufig ist, finde ich, ist das etwas zum Thematisieren. Ich habe dort hat das auch der Kirchenpflege mal gegenüber geäussert und gesagt, hey, im Moment, ich kann keine, also Suizidbeerdigung kann ich nicht machen, weil das schaffe ich einfach nicht. Von dem her finde ich, ist das mega etwas Wichtiges zum Thematisieren in dem Fall. Und es ist ja auch nicht darum gegangen, ich bin zu faul, um eine Beerdigung zu machen, sondern es ist darum gegangen, da merke ich, habe ich eine Grenze, wo ich sehe, wo ich auch muss und kann daran arbeiten, aber wo im Moment auch noch nicht geht. Ich habe ja gesagt, eben, das ist heutzutage anders, aber damals war es so gewesen. Und ich finde das auch ehrlich, wie als Pfarrperson ist man einfach Mensch und hat Grenzen und hat Prägungen und Verletzungen und das auch eingestehen.
Kurze Zwischenfrage, Jana, du bist ja auch Pfarrerin. Ist das bei dir auch mal ein Thema gewesen im Beruf?
Ich hatte noch keinen Suizidfall, den ich beerdigen musste, aber tatsächlich eine Kindertrauerfeier. Ein Kind, das verstorben ist. Und da ist es auch im Nachgang immer sehr, sehr wichtig gewesen, zu überlegen, war das gut für mich? Was brauche ich danach? Wie kann ich mir auch danach was Gutes tun? Weil das eben doch so viel Energie fordert und auch so viel emotionale Aufmerksamkeit, dass man da sehr sensibel im Umgang mit sich selbst, glaube ich, sein muss und das lernen muss. Wie weit kann ich gehen? Wie viel Energie habe ich für den Fall und auch für die Menschen, für die Hinterbliebenen, für die Trauernden? Und wo ist auch bei mir eine Grenze? Und da sehr achtsam und sensibel mit sich selbst zu sein.
Du hast vorher, Sabrina, den Begriff komplizierter Trauerprozess angesprochen. Ich habe in meinem Umfeld zum Glück noch nicht so viel müssen trauern oder können. Ich stelle mir aber jeden Trauerprozess kompliziert vor. Was ist das für eine Definition?
Ja, es gibt so Unterscheidung im Bereich von Trauer, von komplexer Trauer oder quasi normaler Trauer und so. Sie sind sich aber auch nicht einfach einig in der Wissenschaft. Wie definierst du es? Lang ist zum Beispiel komplexe Trauer einfach als Depression definiert worden. Und mit komplexer Trauer, aber eben, es kommt dann nie auf Lehrbuch drauf an, wie man es liest, ist eben gemeint, ein Trauerprozess, der zum Beispiel gewisse Länge überschreitet. Wobei ich das schon schwierig finde, oder? Wer sagt, wie lange ein Trauerprozess geht? Aber es hat gewisse Länge überschreitet, wo gewisse Handlungsfähigkeit im Alltag einschränkt. Gewisse Sachen, die nicht mehr gehen, die dich selber in eine Hoffnungslosigkeit stürzt, für längere Zeit, wo du am Leben zum Beispiel nicht mehr teilnehmen kannst oder irgendwie innerlich nicht mehr teilnehmen kannst. Was auch etwas ist, und da schaut man wirklich zu wenig hin, dass nahe Hinterbliebene nach einem Suizid ein erhöhtes Risiko haben für Suizid. Mhm. Also eigentlich die beste Suizidprävention wäre eine gute Postvention, oder? Und jetzt bei dem ganzen komplexen Trauer ist wirklich die Frage von dem Kreisen, wo man fast nicht mehr rauskommt. Und dort nochmal gesehen, ich meine, dann habe ich Leute kennengelernt, wo man einfach sagt, ja, jetzt ist es ein Jahr her, tu doch nicht so blöd. Und dann merke ich, da gibt es auch psychologische Grenzen, wo man dann, je nachdem, wenn es wirklich gar nicht mehr geht und nicht mehr rausgeht, wirklich eine psychologische Hilfe muss in Anspruch nehmen, das ist wirklich auch ratsam dann. Aber eben genauso Selbsthilfegruppen. Was halt der Unterschied auch ist, bei einem Suizid kommen ja häufig auch Themen rein wie Scham, Schuldgefühl und so weiter. Und das macht den Trauerprozess auch, ich gesagt, kompliziert oder komplex. Weil man immer sagt, ja, hätte ich es nicht merken müssen, hätte ich können verhindern oder hätte ich dann angerufen oder weiss nicht was. Oder? Es kommen einfach noch mehr Fragen rein und Selbstvorwürfe. Wobei eben Tod und Trauer ist immer schwierig. Da hat es einfach nur so spezifische Merkmale wie Schuld und Scham und so.
Ich habe das schon speziell gefunden bei deinem Buch. Du beschreibst das ja alles, was du auch selber erlebt hast. Und so Trauerfeier ist eigentlich ziemlich am Anfang. Irgendwie Kapitel 3 ist irgendwie Trauerfeier. Und nachher geht aber das Buch noch irgendwie 150 Seiten. Also es ist auch das zu sehen und zu merken, wie viele Facetten das so einen Trauerprozess hat und wie lange das geht, ist für mich noch eindrücklich gewesen, zum sehen.
Und das finde ich im Fall aber etwas von mega wichtig. Ich meine, ich beschreibe in diesem Buch 10 Jahre Trauerprozess. Oder eben, es sind immer wieder andere Traueraufgaben, die auch auf einem zukommen. Aber, und das ist ein, so ein bisschen ein allgemeines Warnsignal oder Ausrufezeichen, wenn ich mich setze. In unserer Gesellschaft ist es so schnelllebig, oder? Und häufig wird auch bei normalen Trauerfällen und auch da ist einfach erwartet, ja, es ist ja schon 3 Monate her, es hätte jetzt gut gehen. Wer sagt, wie lange Trauer geht? Und ich meine, ich kann auch noch 3 Jahre in der Trauer sein, auch über meine Großmutter oder was dann auch ist. Und darum auch zum Sagen, so Zeit, wo gerade eben mit so vielen verschiedenen Gefühlen zusammenhängt, das ist eine lange Aufgabe. Und ich finde es wichtig, dass man sich dort auch Zeit lässt. Und dass man, ich rede eben noch gerne von Traueraufgaben, nicht einfach durch Prozess. Es sind immer wieder neue Aufgaben, wo ich davor stehe, zu sagen, wie kann ich ja, einen Schritt weiterkommen oder wie kann ich das ein bisschen mehr noch verarbeiten.
Was hat dir ganz persönlich geholfen, mit diesen vielen Gefühlen und ja auch unterschiedlichen Gefühlen umzugehen? Von Trauer über vielleicht auch Schuld oder Scham oder auch Angst.
Und Wut. Ja. Ich schreibe auch viel über Wut. Ja. Hey, es ist im Fall mega unterschiedlich. Das hängt wirklich davon ab, reden wir von den ersten 3 Monaten oder reden wir vom Jahr 5, oder? Und darum rede ich gerne von Aufgabe. Ich habe einfach gemerkt, da hat es Scham gehabt, da hat es Schuldgefühl, da hat es Wut. Und ich habe mich allen diesen Gefühlen irgendwann und irgendwie mal müssen stillen. Und ich würde sagen, das ist auch sehr individuell, was einem hilft. Was mir immer geholfen hat, ist wirklich Bewegung, draussen sein, meine Hunde. Ich habe ja, nachdem mein Studium nicht mehr aufnehmen konnte, bin ich auf dem Bauernhof gegangen, oder? Ich bin noch Lehrerin gewesen und dann auf einem Bauernhof gearbeitet. Und ich meine, da hat es Tage gegeben. Und ich bin ja jetzt nicht so eine riesige Gestalt, aber ich habe irgendwie 2 oder 3 Tonnen Holz gehackt. Und habe dann wirklich auch können meine Wut und meine Trauer und meine Verzweiflung rein tun. Oder ich bin manchmal am Abend so müde gewesen, ich habe ja nicht gut können schlafen, aber ich habe dann einfach etwas gegessen und da habe ich wirklich können schlafen, wenn ich den ganzen körperlich geschafft habe. Also das. Und ich habe ja dann 3 Vierteljahr später quasi meine Hunde aus dem Tierschutz habe ich bekommen. Und dort jeden Tag draußen sein, bei Regen, bei schönem Wetter, war für mich auch so ein bisschen durch die Trauer durchschritten. Manchmal bin ich auf dem Spaziergang einfach am Brüllen, manchmal habe ich einfach genossen, meine Hunde, und wie es schön war. Ich bin mit neuen Leuten in Kontakt gekommen, mit Hunden automatisch, mit draußen sein, viele neue Beziehungen geknüpft. Und für mich war das wirklich in Bewegung gewesen, mein Körper. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, oder? Man macht es irgendwie im Kopf und Emotionen, aber für mich war es mega wichtig, den Körper involvieren.
Einer der Anlässe, warum wir jetzt das Interview machen, ist, dass das auch ein Thema war in einer Synode der reformierten Landeskirche Zürich. Es ist darum gegangen, um die Frage, wie können die Kirchen verstärkt Suizidnachsorge betreiben? Also du hast vorhin gesagt, Postvention ist auch Prävention von Suizid. Wo sind da die Aufgaben spezifisch von Kirchen oder von kirchlichen Mitarbeitenden?
Ich glaube, als Kirche haben wir eben grosse Chancen, genau, für das, für eine gute Postvention. Und es gibt da verschiedene Ebenen. Ich meine, das eine ist, dass es immer noch so ist, dass einfach die erste Kontaktperson oder die zweite, die dritte, je nachdem, manchmal ist die Polizei natürlich zuerst, sind Notfallseelsorgende, aber es sind nicht Pfarrpersonen, die Beerdigung machen. Und das heisst, häufig wissen Pfarrpersonen von dem Suizid. Und das Problem, das wir aber haben, ist, dass je nachdem Pfarrpersonen selber zu wenig Handwerkszeug haben, wie gehe ich damit um, oder einfach von der ganzen Alltagsaufgabe eigentlich gar nicht genug Raum haben für eine gute Postvention und für eine gute Begleitung nachher. Mhm. Und darum würde ich sagen, es gibt verschiedene Aufgaben. Das eine ist sicher, wenn man jetzt weiss, es war ein Suizid gewesen, dort unbedingt eine Suizidnachsorge machen, unbedingt Psyche machen, auch nach der Beerdigung. Aber zum Beispiel auch an Selbsthilfegruppen weitervermitteln. Ich sehe da viel auch Potenzial, zum Beispiel kann man regional, wenn es keine Selbsthilfegruppe gibt, kann man irgendetwas machen, könnte man. Was ich glaube, wäre auch wichtig, ist, wenn man schaut, gibt es zum Beispiel regional eine Pfarrperson, die dort extra noch ein bisschen Zeit und Raum hat, oder? Wo dort könnte Begleitungen noch machen, wenn es vor Ort einfach eine Überforderung ist für die Pfarrpersonen. Aber dort müsste man natürlich immer einen guten Austausch sein. Das ist so die Ebene, oder, von dem Netzwerk. Je nach Ortsgemeinde haben super Netzwerke, wo sie auch können, oder wo sie einander Essen vor die Tür stellen und so. Mhm. So Sachen wirklich sehen, wertschätzen, wahrnehmen und unterstützen. Und dann die andere Ebene ist aufklären, darüber reden. Das machen wir ja jetzt zum Beispiel, aber auch sonst als Kirche thematisieren und darüber reden. Und das passiert ja auch, man sieht es in den zum Beispiel reformierten Medien, Podcasts, aber dort damit nicht aufhören und das vielleicht auch intensivieren und auch als Kirche Stellung nehmen. Und problematisch ist ja vielleicht auch noch, es gibt ja häufig auch noch theologische Angst. Das ist sogar zu früher zurück, oder? Früher sind Menschen, die sich das Leben genommen haben, nicht auf Friedhöfe beerdigt worden, oder? Und der Geist hat immer noch die Meinung um, so Menschen kommen nicht in den Himmel, jetzt ganz vereinfacht gesagt, oder sind verdammt, oder weiss nicht was. Also es ist wirklich, das kann man kirchengeschichtlich sieht man das, ja. Und dann würde ich sagen, die Bibel selber urteilt nicht über Suizid. Und wir urteilen auch nicht. Und das ist nicht eine Sünde. Und also auch, kann man auch theologisch thematisieren, entlasten und dort für mich auch wichtig, so die Liebe und die Zusage von Gott ins Zentrum stellen, gerade auch in Suizidfällen und Fragen.
Du hast in deinem Buch den Römerbrief zitiert und das eine besondere Bibelstelle für dich war, auch im Umgang mit deinen Erfahrungen, dass niemand einen daran hindern kann, bei der Liebe Gottes zu sein und in Gottes Beziehung zu sein und mit ihm in Beziehung zu sein und bei ihm zu sein.
Genau. Römer 8, 38, 39. Also mich kann eigentlich niemand von Gott trennen. Und es gibt nichts, was man von Gott trennen kann. Und das war für mich ganz ein wichtiger Prozess auch gewesen, oder? Also meine Freundin kann niemand von Gott trennen, wenn sie sich das Leben genommen hat. Aber auch mich und meine Trauer und mich selber nicht aushalten in dieser Zeit, auch das trennt mich nicht von Gott. Das war für mich ganz, ganz eine wichtige Stelle gewesen. Der Römer ist es immer noch. Ich finde, das ist ein Zuspruch in so Situationen. Eine andere Stelle, wo ich sehr viel zitiere, wo mir auch immer Hoffnung gegeben hat und bis heute für mich auch, für mein ganzes praktisch-theologisches Arbeiten wirklich zentral ist Johannes 1,5, oder? Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auszulöschen Vermögen. Also die Zusage, wenn alles dunkel ist, wenn ich verzweifelt bin und in Trauer bin, oder was es dann ist, aber da ist etwas, wo mich nicht loslässt, selber wenn ich es nicht einmal mag heben. Und das ist für mich auch in diesen ganz schwierigen Zeiten immer Trost gewesen und bis heute etwas, wo ich denke, wow, das komme ich gar nicht. Also, wo ich denke, das trägt auch mein theologisches Denken ganz fest, wenn da etwas ist, was einem nicht einfach loslässt. Eine Zusage und eine Verheißung.
Das ist eine Bibelstelle, die jetzt gerade in dieser Jahreszeit auch wieder aktuell wird und wahrscheinlich viel zitiert wird. Ist jetzt das, jetzt kommt der Winter, ist das eine Jahreszeit, wo vielleicht das Thema Suizid, Prävention, aber auch Postvention, nachher kommt Weihnachten und es sind Leute nicht mehr dabei. Besonders müsste im Blick sein, auch in Kirchen.
Mhm. Also die Suizidrate ist im Winter nicht unbedingt höher, das ist noch wichtig. Aber was ist, und es hat auch ein Kapitel, wenn ich das thematisiere, oder? Was machst du zum Beispiel Weihnachtsfest? Die Leute feiern, freuen sich. Und ich habe gemerkt, ich habe erst Weihnachten, ich bin einfach wie mit einer Maske da geguckt. Und wahrscheinlich hätte es mir besser getan, um ehrlich zu sein und zu sagen, hey, ich kann jetzt nicht so auf die Art Weihnachten feiern. Aber ich finde, ja, es ist eine mega sensible Zeit. Und dort würde ich auch schauen, jetzt, wenn jemand gerade direkt betroffen ist, was stimmt das Jahr für dich? Wie können wir es machen? Was gibt es für Formen? Und nicht einfach, wir machen es so, wie wir es immer machen, sondern wie können wir wirklich auch Weihnachten einen Lebensraum schaffen, wo wir mit unseren unterschiedlichen Gefühlen und auch mit der Trauer Platz haben.
Ich merke, es kommt immer mehr raus oder immer wieder raus, dass man den Mut braucht, um so Sachen anzusprechen, auch als nicht betroffene Person in der Beziehung zu Leuten, die das erlebt haben, die jemanden verloren haben durch Suizid. Ist schon noch, also eben, dass man eigentlich möchte, das Thema irgendwie vermeiden, um jemanden zu schonen, das scheint wirklich auf der ganzen Linie nicht die beste Lösung zu sein.
Ja, ich finde nicht, weil ich habe es häufig erlebt, oder? Gerade die Menschen, die es gewusst haben und haben es bei mir viel auch vermieden. Und es hat mich auch es hat mich einsamer gemacht damals und auch so ungesehen. Niemand irgendwie wissen sie eigentlich, wie es mir geht oder wie schwierig das für mich ist. Und ich will wirklich sagen, eben, es gibt auch wirklich flapsige Parolen, aber grundsätzlich würde ich sagen, ansprechen, thematisieren. Man kann auch sagen, hey du, ich fühle mich gerade ohnmächtig und hilflos, aber ich weiss, du bist traurig, willst du darüber reden? Oder wenn wir einfach einen Kaffee trinken, oder es wird dir jetzt gut tun. Und vielleicht sagt die Person, nein, ich will nicht, oder ich weiss nicht, was mir gut tut. Aber dort nicht einfach aufgeben. Und ganz wichtig, nicht jede Reaktion dann immer gerade als persönlich nehmen und als persönliche Abweisung. Es kann auch eine Reaktion in der Hilflosigkeit von der Trauer sein und dort nicht einfach aufgeben, sondern wieder nachfragen, nachbohren.
Wir nehmen das gerade als Schlusswort, Sabrina. Danke vielmals, dass du bei uns im Stammtisch gewesen bist. Wir verlinken dein Buch natürlich verlinken in den Shownotes. Wir verlinken deinen Blog verlinken, beziehungsweise den Teil vom Blog, den du da drüber geschrieben hast, schon bevor das Buch rausgekommen ist. Und wir machen auch einen Link auf das Trauernetz, wo Selbsthilfegruppen verbindet oder wo man Anlaufstellen findet. Und gerade für kirchliche Mitarbeitende, die jetzt das hören, ihr könnt das Buch von der Sabrina kostenlos bei der Landeskirche beziehen. Da geht demnächst eine Info raus. Also ihr könnt da auch schon mal euch vormerken, dass ihr da dann darauf reagiert, dass eben die Sensibilität gestärkt wird und die Tipps, die du dort drin gibst, können umgesetzt werden. Danke vielmals fürs Gespräch.
Danke neu vielmals.
Danke.